Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Schachglatzen. Grüße Christoph und wie immer, bevor Hallo. Wir anfangen, Hinweis gerne in den Kommentaren, Vorschläge für Themen hinterlassen. Womit befassen wir uns heute? Heute mal ein lockeres Thema, Christoph, ne?
Genau, ja, wir haben einen Themenvorschlag nämlich aufgegriffen aus den Kommentaren zum letzten Video. Da ging es darum, dass jemand sich gewünscht hat, wir sollen mal erzählen, unsere Begegnungen mit bekannten Spielern, das ist manchmal relativ, ne? Ich habe vielleicht auch den einen oder anderen, der nicht so mega bekannt ist oder vielleicht eher ne, der älteren Fraktion noch bekannt ist, ne? Okay, aber ja, was haben wir so erlebt, ne? Vielleicht auch manchmal irgendwelche ja, lustigen Anekdoten oder so, da wollen wir heute mal drauf eingehen. Wir gucken die Kommentare ja immer durch. Ich will auch noch eine Sache kurz beantworten, weil da wurde ich gefragt, beim letzten Mal habe ich ja erwähnt, irgendwie, dass ich einen Geschichtspodcast höre. Es wurde gefragt, welcher das ist. Das ist Geschichten aus der Geschichte. Guckt euch den oder hört euch den mal an. Angucken geht nicht, die haben kein Videoformat. Was ganz lustig ist, wenn man den sucht auf Apple Podcasts oder Spotify oder so, dass die ein ganz ähnliches Thumbnail haben wie wir. Die stehen auch beide so nebeneinander. Ist durch ziemlich, ziemlich zufällig, ja, weil haben wir ja auch nicht absichtlich gemacht, aber es ist ja vom Format her ähnlich, weil es auch zwei ne, so ähnliche Personen sind, die sich da unterhalten.
Geschichten und wir machen das
ja
durch auch. Geschichte?
Geschichten aus der Geschichte heißt das, ja. Also die picken sich immer so nette Sachen raus, irgendwie, so irgendwie. Es kann aus jeder möglichen Epoche sein, ist oft dann auch mal so ein bisschen was, was nicht so bekannt ist, ein bisschen was Skurriles. Finde ich immer wieder interessant. Ich höre das immer bei meinen, ja, wenn ich Sport mache oder so. Ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der einen Geschichtspodcast im Gym hört, aber egal. Funktioniert.
Das kann ich mir vorstellen, ja, ja. Die machen das seit 9 Jahren, machen die das schon.
Ja, die sind bei fast 500 Folgen. Die haben 2 Schachfolgen schon gemacht, die ich noch nicht gehört habe, weil ich habe erst jetzt gerade vor wenigen Wochen angefangen, den zu hören und arbeite mich jetzt durch alle 500 Folgen durch. Ich rechne damit, im Sommer habe ich es geschafft.
Das ist schon super interessant, oder? So spannend erzählt auch, oder?
Ja, die sind gute Geschichtenerzähler. Einer bereitet das immer vor und der andere hört zu, stellt schon mal ein paar Fragen. Und ja, man lernt immer mal wieder so Sachen, die man einfach nicht wusste. Und die, ja, gut, die Themen sind immer sehr vielfältig. Manchmal sind auch Dinger dabei, denke ich mir, okay, das ist jetzt nicht interessant, aber dann passiert doch was Interessantes. Ne? Das sind so Dinger, so wie das hat's gegeben oder da kommt das her, ja? Man, ne? Woher kommt das englische Wort Clock? Habe ich heute gelernt.
Sag.
Ja, das basiert auf einem wie immer ne, lateinischen Wort, ne? Und das ist ähnlich der Glocke.
Okay.
Ja, also das ist der gleiche Wortursprung, weil man hat angefangen halt mit an den Glockentürmen zum ersten Mal also Zifferblätter anzubringen. Und so hat sich das entwickelt, dass das die Glocke ist. Ne? Also, naja, sind ja nur so kleine Sachen, aber man lernt immer mal wieder irgendwas Interessantes. So, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen, aber ich wollte nur kurz diese Sachen beantworten.
Ja. Nicht uninteressant.
Naja, vielleicht, wir müssen mal hier mal eine Kooperation machen, ne, mit denen mal so ein Schachthema aufschwatzen, dann laden die uns ein und dann kriegen wir die ganzen Hörer von denen ab. Da sind nämlich viele.
Ja, das ist schon, die machen ja auch eine Tour, sehe ich gerade, ne?
Ja, die sind Profis, ne? Die sind Profi-Podcaster mittlerweile.
Mhm.
Musste auch, weil die bereiten immer eine Stunde vor, das ist immer eine gute Stunde pro Woche. Und das ist sehr wirklich fundiert vorbereitet. Also da kommen dann mal Zwischenfragen und wir können die auch alle beantworten dann. Ne? Also
da können wir uns ein Scheibchen abschneiden.
Ja, wir sind ja nicht, also wir sind ja nicht hauptberuflich Podcaster, ne?
Naja, also machen wir so nebenbei halt, ne?
Ja, ja, wir können natürlich jetzt hier ne, richtig aufrüsten und sagen, ne, jetzt machen wir jede Woche ne, eine Stunde.
Komm. Oh je.
Nee, komm, legen wir los mit unserem eigentlichen Thema.
Ja, so
Thema.
Geschichtsthemen müssten wir eigentlich auch aufbereiten. Ich glaube, ich befürchte nur, dass es die wenigsten interessiert, ne? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, über die WM zwischen Schlechter und Lasker 1909, ne? Sprechen
oder wir. Oder 11? Nee,
11?
Jetzt war ich schon 9.
Ich meine 11.
11, du hast 11.
Ich weiß nicht,
ist,
richtig. Weiß.
Ist aber, glaube ich, richtig.
Irgendwo, ja, ja. Irgendwo da. Weiß nicht, ja. Ob das die Leute interessieren würde. Keine Ahnung. Also, ich kann auch immer sagen, kann man alles nachlesen. Aber kann man bei den beiden Geschichtstypen auch machen, natürlich, ne?
Ja. Naja, gut, ich meine, vielleicht, man kann mal sowas machen. Ich denke, man sollte vielleicht ein bisschen bisschen aktueller sein, ne? Vielleicht nicht ganz so weit zurückgehen. Ne? Man kann über sowas mal reden, zum Beispiel Geschichte des Kandidatenzyklus bei der Weltmeisterschaft oder so. Sowas kann man sich mal angucken. Ne? Wie hat man das früher gemacht zum Beispiel? Ne? Mhm. Welche Erfahrungen hat man da gehabt? Ja, ich habe vor kurzem noch über Hübner, ne, was gemacht im Schachverein, also so einen kleinen Nachruf, ne, mit so ein paar Highlights, und dann habe ich auch nochmal durchgeguckt, ne, wie hat er denn bei den verschiedenen WM-Zyklen abgeschnitten. Er war ja einmal im Finale gegen Kortschnoi, aber der hatte noch ein paar andere Anläufe auf den WM-Titel, und damals waren das noch diese Kandidaten-Matches, und es gibt ein Match, was er ja verloren hat gegen Smyslov durch Roulette-Kugel, ne? Das ist zum Beispiel so eine Anekdote, die glaubt man erstmal gar nicht, ne? Aber so war's, ne? Das Match endete 7-7 und dann mussten die per Roulette-Kugel entscheiden, ja, was und da ist dann Hübner ausgeschieden, ne?
Ja, und heute gibt's großen Streit über den Tiebreak, ne? Und damals wurde einfach nur gelost, ne? Das ist ziemlich
verrückt, damals wurde gelost. Ja, eigentlich stilecht, ne? Die haben im Casino in Velden in Österreich gespielt, da am Wörthersee, und dann, wenn man im Casino ist, da kann man auch mal Roulette spielen.
Naja, schon ein bisschen verrückt. Okay.
Naja. Ja, gut. Also, dann legen wir los. Ne? Mhm. Willst du anfangen? Wir haben so ein paar Notizen gemacht, glaube ich.
Ja, von mir aus kann ich anfangen. Also, was war jetzt unser Thema? Wir sprechen über unsere Begegnungen mit starken Spielern, ne? Großmeistern. Fangen wir doch einfach mal beim Stärksten an, Magnus Carlsen. Meine Begegnungen, über die ich heute sprechen werde, beruhen in der Regel auf meine berufliche Tätigkeit früher, ne? Pressechef, Redakteur etc., auf Turnieren, durch die meine Pressearbeit, ne? Ist meistens professioneller Kontext gewesen. Natürlich habe ich gegen Magnus Carlsen noch nie am Brett gespielt, online zwei paar Mal, wie habe ich ihn erlebt? Ich habe ihn das erste Mal getroffen, da war er 16, das war beim, ja, witzigerweise Freestyle Chess, damals Chess 960 in Mainz. 16, er ist jetzt, wie alt ist er? 34, er ist
ja, 2006 muss es dann
genau, gewesen sein. Genau, ne? 2006, also schon fast 20 Jahre her. Gott, ist das lange her. 2006, genau, und dann, ja, der war komplett unnahbar, der war komplett in seiner Welt und hatte überhaupt keine Lust. Ich sollte Videos machen damals mit allen eingeladenen Spielern, das war nur so 4, 6, 8 oder so. Dann habe ich mit ihm gesprochen, mit Judith Polger und ich weiß es nicht mehr, mit wem sonst noch. Ich glaube nicht mit allen, die eingeladen waren, und dann noch so Spitzenspielern aus dem Turnier. Und Magnus war halt so, ja, mit 16 komplett keine Lust, so irgendwie so ein Interview zu führen. Und dann habe ich das aufgenommen mit Video und so weiter. Und Magnus aus meiner Sicht hat diese Attitüde schon immer gehabt, ne, dass er so unnahbar ist, im Gegensatz zu vielen anderen Spitzenspielern. Die hat er bis heute beigehalten. Im Laufe seiner Karriere hat er aus meiner Sicht an Professionalität dazu gewonnen, aber so eine Professionalität, die man kennt auch aus dem Spitzensport in USA zum Beispiel, dass Spieler verpflichtet sind, halt gegenüber der Presse natürlich Interviews zu geben in einem bestimmten Maße, auf Pressekonferenzen und auch so, ne? Ist ja alles sehr streng geregelt. In der Schachwelt war es so, viele, viele Jahre, da war gar nichts geregelt. Das war dermaßen unprofessionell. Mhm. Ich habe mich immer gewundert auf Spitzenturnieren, wo ich auch war, dass da so gut wie nichts geregelt war. Ne? Die Spieler immer so, denen wurde der rote Teppich ausgerollt und die konnten machen, was sie wollen. Im Prinzip, wenn sie mal Lust hatten, haben sie mal gesprochen mit einem von der Presse, ansonsten halt nicht. Fand ich immer sehr unprofessionell. Das hat sich verbessert im Laufe der Zeit, weil natürlich auch die Organisatoren, aber auch der FIDE, die FIDE natürlich erkannt hat, dass es sehr wichtig ist, natürlich Rede und Antwort zu stehen für Publicity und für die Aufmerksamkeit des Sports natürlich. Und heutzutage ist ja ganz normal, dass die Spieler Rede und Antwort stehen. Vielleicht immer noch nicht in dem Maße, den man kennt von anderen Sportarten, aber es hat sich verbessert. Und nochmal zurückzukommen, damals auf 2006, da habe ich auch mit Judith Polger gesprochen zum Beispiel, und die war so super nahbar, ne? Super freundlich, super nett. Da konnte ich mir auch einen Fehler erlauben, irgendwie, die verdrehte die Augen nicht. Und das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch so damals mit ihr. Und generell, wenn Judith oder ihr Ehemann oder ihre Schwester mich mal sehen irgendwo, die grüßen mich, obwohl ich die eigentlich so super selten gesehen habe, die können sich an mich erinnern. Also sehr, 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 sehr freundlich, sehr, 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 sehr nett, sehr, sehr nahbar, Judith Polger. Genau, das sind so meine Begegnungen mit Magnus. Es gab immer wieder mal auch Turniere, wo ich ihn dann wieder getroffen habe und so. Aber ich habe mich dann auch irgendwann auch gar nicht mehr bemüht, groß mit ihm zu sprechen, weil ich wusste, es gibt keine Regeln im Vertrag so mit den Organisatoren, ne? Und ich hatte dann auch keinen Bock, mich da anzubiedern. Also wenn er was sagen will, soll er was sagen, wenn nicht, dann nicht. Und hinterher kam ja auch die Live-Übertragung dazu. Da hatte man eh seine Zitate immer aus den ganzen Kommentaren in den Live-Geschichten dann hinterher. Also in den Analysen, ne? Nach den Partien. Wenn ja mit den Kommentatoren ihre Partien durchgegangen sind, dann hatte man ja genug Zitate. Häufig will man ja Zitate einfügen, so in Texte und so. Aber er ist so das krasse Beispiel so, ne, von all den Spitzenspielern. Aber gehen wir jetzt mal zu dir über. Ich vermute mal, Carlsen hast du noch nie getroffen.
Nee, persönlich nicht. Ich hatte zwar mit dem Team halt, hatte ich viel zu tun. Also mit Peter Heine Nielsen hatte ich viel zu tun, weil ich mal einen Kurs gemacht habe, den Magnus hinterher im Video dann als Video umgesetzt hatte sozusagen. Und ich habe praktisch das Skript dafür geschrieben. Insofern hatte ich da so ein bisschen was mit zu tun. Und mit Peter Heine habe ich auch das Ganze vorbereitet. Das war auch sehr nett. Der war total freundlich und auch sehr professionell. Das hat also super geklappt, ne? So irgendwie immer pünktlich. Und dann lustig war einmal, da hatten wir einen Videocall, ne? Und also irgendwie, ich weiß nicht, das war, glaube ich, nicht Zoom, das war irgendwie noch was anderes. Naja, auf jeden Fall ging das Ding auf, ne? Und dann war er nicht da, ne? Sondern sein kleiner Sohn, ne? Der hat irgendwie dann irgendwie von der Kamera rumgeturnt und er kam dann nach ein paar Minuten, ne, und er so, Entschuldigung, ne, war sehr nett, ne, irgendwie. Naja, und dann haben wir dann das da gemeinsam geschrieben. Ja, das war sehr interessant, weil er hat auch ein paar so Stories erzählt, die man auch nicht gewusst hat, so, und war interessant und wie gesagt auch sehr nett. Aber mit Magnus hatte ich nie was zu tun, nur indirekt halt, dass ich ihm mal praktisch so Material aufbereitet habe, ne, aber noch nie persönlich. Einmal war es knapp, da war ich mal in London. Und da war ich, überlege gerade, was da war. Ich glaube, irgendwie Chess Classics oder irgendwie so ein Turnier. Ich hatte aber da was anderes zu tun und da habe ich knapp verpasst, so ein Fußballspiel. Ne? Da macht ja schon mal so Fußballspiele, ne, wo dann so alle möglichen Leute mitkicken, ne? Und da hätte ich noch dabei sein können, aber ich hatte was anderes zu tun, ne? Also gut, aber ich meine, ich bin sportlich immer noch schlecht, aber damals so katastrophal, hätte ich höchstens als Torpfosten irgendwie aushelfen können. Naja, also, nee, da habe ich also keine weiteren Interaktionen. Also von den aktuellen Spitzenspielern habe ich nicht so viele. Ich habe halt online häufiger mal gegen Nakamura gespielt und wie jeder wird man dann halt öfter mal beleidigt, ne? Das war allerdings eher die Zeit, wo er noch viel jünger war, ne? Also heute ist er viel professioneller, denke ich, und würde nicht mehr auf die Idee kommen, Leuten da irgendwelche Nachrichten zu schicken. Ist mir allerdings damals auch passiert, und zwar immer halt dann, wenn man eine von irgendwie 50 Partien mal gewinnt, ne, was ungefähr die Quote ist, ne, dann kamen dann direkt irgendwelche gesalzten Kommentare.
Ja, es war gar nicht gegeben damals, dass viele wissen das natürlich nicht, ist ein Riesenunterschied zu heute. Heute wird viel mehr moderiert, ne, und aufgepasst, dass Leute nicht irgendwie direkt ständig ausflippen und Leute. Gut, ich muss ehrlich gestehen, ich habe alle Chats stumm geschaltet. Ich will auch gar nicht, ich schreibe auch niemanden an. Ich habe noch nie jemanden angeschrieben und nach einer Partie, ich fluche so vor mich hin. Das wissen die Leute auch im Stream vielleicht. Aber ich habe noch nie jemanden angeschrieben und ich glaube, das habe ich auch schon häufig erzählt. Und ich habe alle Chats stumm geschaltet inzwischen. Früher war das natürlich ganz schlimm. Da hat man ständig, musste man Beleidigungen über sie ergehen lassen. Jetzt nicht nur Nakamura, aber auch ansonsten war das teilweise echt schlimm. Teilweise, ja.
Also das ist dann bei mir dann aber auch schon, also ewig her, ne? Also keine Ahnung, da war der auf jeden Fall noch nicht volljährig, ne?
Ja.
Also eine lange Zeit her, ne? Lustig war eigentlich, ich hatte gegen ihn mal Bullet gespielt, als der noch irgendwie so 11-12 war und natürlich chancenlos verloren. Und da hat er dann während der Bullet-Partie irgendwelche Analysen reingeschrieben. You could have played this one. Mir war völlig unklar, wie das überhaupt möglich ist, ne, während einer Bullet-Partie da Texte reinzuklimpern, aber irgendwie hat er das hingekriegt. Naja, also das irgendwie gut. Ich habe allerdings auch mein erfolgreichstes Video war allerdings, als ich noch YouTube gemacht habe, als ich mal gegen Nakamura gewonnen hatte. Das war dann mein erfolgreichstes Video immerhin. Und insofern
damals schon
haben sich
Oder ja, inzwischen das war ich, vielleicht.
Nee, das hat damals ist das schon sehr gut gelaufen. Das war so von 2018, 17, irgendwie so diese Kante muss das gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte eine halbe Million Views oder so hat das, glaube ich, gehabt am Ende. Ich weiß nicht, ich habe ewig nicht mehr reingeguckt, aber das war ganz nett auf jeden Fall. Da hat er mir auch irgendwelche Nettigkeiten noch am Schluss geschrieben, was ich irgendwie mal nicht verstehe. Ne? Also weil, naja, man müsste doch ein bisschen souveräner sein, ne, wenn man so ein absoluter Weltklasse-Spieler ist. Aber gut, irgendwie war das dann offenbar nicht der Fall. Ja, sonst von den aktuellen Top-Leuten so richtig, also habe ich nicht so schrecklich viel. Ja, ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war einmal mit Wesley So Abendessen, ne, mit einer Gruppe. Das war in Weikernsee 2020 ja, und ja, das war ganz nett. Da waren wir dann, da hatte er gerade irgendwie einen Chessable-Kurs vorbereitet und war ich ein ganz, ganz netter Abend. Ne? Er hat auch so ganz nett mit diskutiert bei, also war immer irgendwie Schach, ne? Was anderes war irgendwie nicht so sein Ding, ne? Aber Schach war irgendwie natürlich auch irgendwie das Hauptthema. Ne? Lustig fand ich nur, dass er irgendwie ein großer Fan irgendwie dieser niederländischen frittierten Küche ist. Ne? Der hat also ständig irgendwelche komischen frittierten Sachen bestellt in diesem Laden. Da wäre so, es gibt hier nichts Besseres, was du bestellen kannst, aber er kannte das
Spezial offenbar nicht.
Ja, so ein Zeug, ne? Irgendwelche Bollen, ne? Was sind denn überhaupt? Ne? Ja, irgendwie so, das waren so Ballen, ne, die aufrittiert waren. Frag mir nicht. Also ich ist auch nicht mein Essen so, ne? Aber ich fand irgendwie lustig, dass er offenbar großer Fan irgendwie der niederländischen Spezialitäten war, ja.
Hört sich sein Blutwert ja nicht so toll an, na gut.
Ja gut, wenn er es nur gelegentlich macht, aber ansonsten ist er vermutlich eher so der Asket. Ne?
Asket? Ahnung.
Ja, also so hochgläubig, ne? Wahrscheinlich ist er da immer nur ganz wenig. Ne?
Muss so sieht fasten er aber nicht so aus.
Echt?
Außerdem sein Puls bei bestimmten war viel zu hoch. Bei Armageddon, und weißt du, gab ja beim World Chess Club diese Armageddon-Serie.
Ach so,
Da habe ich mir richtig Sorgen gemacht, weil sein Puls extrem hoch war. Nur beim Sitzen und Schachspielen, also 160 teilweise. Das war extrem hoch.
Das ist wirklich hoch, ja.
Ja, als einziger Spieler, ne? Und wenn du so einen Guckisch hast, ne, der hat so einen Büropuls, also Puls beim Spielen von 80 oder 70 teilweise, ne? Jetzt beim Turnier gehabt letztens. Beim Freestyle-Chess wurde er auch so ein bisschen gemessen wieder. Also bei ihm habe ich mir schon Sorgen gemacht und der ist ja nicht besonders alt, ne? Also ist ja schon noch relativ jung, der Wesley.
Mhm.
Also da war ich echt so ein bisschen, dachte ich auch, komm, schaltet das mal ab irgendwie so, ne? Das ist ein bisschen zu viel. Oder schickt ihn zum Arzt. Also das fand ich echt schon sehr.
Ja, 160 ist echt, da kommt ich
ja Max, nicht rüber. Max natürlich.
Ja,
aber nur beim Sitzen und Schachspielen, ne? Also ist ja verrückt hoch, so, ne?
Also 160 ist ja fast mein Maximalwert. Also viel, viel höher komme ich, glaube ich, gar nicht.
Nee, dürfte es auch nicht. Da muss man schon ein bisschen trainiert für sein beim Sport. In unserem Alter jetzt, ne? Also,
ja.
Ich bin auch bei 160 ist so. Ich kann höher gehen, aber ich mache es nicht. 160 ist so das Max auf dem Laufband oder so, ne? Aber dann laufe ich halt und sitze nicht nur rum, ne?
Ja, das ist, wenn ich jetzt hier so auf Crosstrainer mal sage, okay, ich mache jetzt mal so hohe Belastung, 2-3 Minuten, ne? Dann komme ich dahin, aber okay. Naja, gut, ne? Also das ist mir noch so eingefallen. Ja, was hast du denn noch so für Storys? Hast du mit Nakamura mal was zu tun gehabt?
Ja. Also erstmal die Geschichte, die du hattest, hatte ich auch, aber gut, muss ich jetzt nicht neu aufwärmen. Auch damals. Aber ich hatte auch mal hin und wieder auch mal mit ihm gesprochen. Einmal sehr intensiv bei den Dortmunder Schachtagen ein Interview geführt für ein damaliges Buchprojekt von zwei Kollegen von mir. Die haben mir dann Fragen geschickt und da war ich mit ihm im Café, habe über eine Stunde mit ihm Fragen beantwortet, dieses Interview geführt. Und da war er auch für bereit, ne, für dieses Buchprojekt. Das war von Carsten Müller, war das ein Buchprojekt, meine ich. Und Raimund Stolze, wenn ich mich richtig erinnere, das war 2011 oder so, 2012, ich weiß nicht. Da war er natürlich noch kein Streamer, da war er noch so. Das war die Phase, wo er nicht so richtig wusste, was er machen soll. Ob er Schachprofi bleiben soll, ne? War immer so ein Ding bei ihm. Ah, Mensch, ey, das ist nicht so klar, verdiene ich genug damit, ne? Soll ich doch vielleicht was anderes machen? Und da hat er in Dortmund gespielt und dann haben wir super lange Kaffee getrunken, also da gesessen, Fragen, dieses Interview geführt, Kaffee getrunken und das war ganz nett. Er ist auch sehr, man muss sagen, schon redselig, wenn man ihm Futter gibt. Ne? Also ist nicht so, er ist schon ein dankbarer Interviewpartner auch. Das ist auch zum Beispiel so eine Kategorie, es gibt halt immer, über die Zeit habe ich gemerkt, so es gibt so Leute, ja, da kannst du froh sein, wenn sie was sagen, irgendwie so, ne? Wenn sie fragst. Und dann gibt es andere, die sprudeln halt, ne? Und der ist schon sehr redselig. Also, wenn ihm eine Frage gibt, da kommt einiges, das ist für Journalisten und für die Presse ist das schon gut, weil da hast du ein bisschen Futter. Ne? Und du musst ja nicht irgendwie, komm, jetzt sag mal was hier. Ne? Und also Kramnik ist auch so einer, ne? Also der ist so redselig, meine Güte. Dann sagst du eine Frage und dann antwortet er erstmal einen Monolog von 5 Minuten. Super interessant auch immer. Gut, Kramnik kennen die meisten jetzt inzwischen auch von einer ganz anderen Seite, ne? Müssen wir jetzt nicht aufwärmen, was, weiß jeder. Aber so im Laufe der Zeit, das war ein fantastischer Spieler und der hatte immer was zu erzählen und war immer sehr, super interessant. Ich habe ihn sehr gerne interviewt, auch in Dortmund immer, weil waren immer super Interviews mit ihm. Dann gab immer wieder sehr interessante Sachen, gerade noch so ein Turniersieg, auch wenn er nicht gewonnen hat. Ne? Auch wenn er bei Dortmund, der hatte Dortmund, war ja sein Wohnzimmer so ein bisschen. Mhm. Ja. Hat er 10-mal gewonnen, Rekordsieger in Dortmund. Hatte immer sehr, sehr interessante Interviews mit ihm. Und auch sehr nahbar übrigens. Ne? Also eine ganz andere Seite. Kramnik hat sehr, sehr sehr viele verschiedene Seiten, muss man sagen. Ich habe ihn auch beim Weltcup in Tromsø erlebt. Da waren wir fischen zusammen. Mhm. Der hat uns eingeladen von den Organisatoren. Da waren nicht mehr viele Teilnehmer übrig. Das war so Viertelfinale, Halbfinale. Dann waren wir fischen in Tromsø. Da war das ja die Olympiade hat ja dort stattgefunden, 2014.
Mhm. 14.
Und 2013 war der Weltcup in Tromsø. Da war ich da. Für Chess24 damals und da waren wir mit so ein paar Leuten von der Organisation, er war dabei und ein paar andere Leute waren fischen und war super nett, war er sehr nahbar, hat sich mit allen super unterhalten und war total interessiert und das war saukalt, wir hatten alle so einen komischen Overall an, das war saukalt. Ja, war eine sehr schöne Begegnung mit ihm damals und ja, es ist ein bisschen schade, dass er so ein bisschen bei ihm abgedriftet ist jetzt und dass alle ihn von einer Seite kennenlernen, ja, die wir jetzt nicht so mögen. Jetzt nach seiner Karriere, aber er war ein sehr nahbarer Spieler so und gerne ein sehr, sehr interessanter Interviewpartner. Und das sind so die Kategorien auch immer, in die ich Spieler eingeordnet habe im Laufe der Zeit. Es gab halt Spieler, die waren sehr nahbar, die waren interessiert, die haben erzählt. Es gab ein paar andere, so die hast du befragt und dann konntest du kaum mitkommen. Das ist so eine Kategorie, Nepomnischi, Rajabov, Anishgiri, da kommst du kaum mit, wenn die was sagen, so Varianten, ne? So runterspulen, da musst du sagen, komm, gib mal bitte selbst an hier in Chessbase, ich komme nicht mehr mit, ne? Und ich bin starker Spieler und komme da nicht mehr mit, ne? Weil das ist viel zu schnell. Also die lassen sich gar nicht irgendwie so, also die könntest du kaum als Trainer haben, vermutlich, weil die sich gar nicht irgendwie auf dieses Niveau runterbegeben würden. Die sind so voll in ihrer Welt und rattern die Varianten darunter und denkst du, ey, Alter, komm mal klar, ich komme nicht mit. So, ne?
Das musst du auch immer machen, wenn du, ich habe ja viele Jahre kommentiert für die deutsche Jugendmeisterschaft, da hast du auch mal ein, zwei Mal mitgemacht, ne, als Co-Kommentator sozusagen. Und da hatte ich auch ein paar Co-Kommentatoren, die musste man immer einbremsen, ne, weil die einfach viel zu schnell dann an irgendwas erzählt haben, was zwar wohl richtig war und auch jetzt für mich gut, ne, aber ich meine, Moment mal, ne, das kann ja keiner nachvollziehen, der jetzt hier typischerweise zuguckt. Ne? Also ja. So ein Fall war jetzt auch, weil der hat das auch dann sofort verstanden, war auch Vincent Keimer, ne, mit dem habe ich einmal kommentiert, als er noch ganz jung war, 15 war der da, und natürlich schon da sehr stark. Und da hast du schon gemerkt, okay, ne, der hat auch niemals seine Elo-Zahl, ne, sondern war viel, viel stärker. Ne? Also der war mit kilometerweitem Abstand der beste Co-Kommentator, also vom Niveau her, ne, den ich da hatte, mit 15. Der war so schnell.
Der hat aber nicht deutsche Meisterschaft gespielt.
Nee, der war einfach nur der war als Gast da. Mhm. Ne, der hatte gerade dieses, der hatte im Jahr vorher das Open gewonnen, ne, das Kränke Open. Ich weiß nicht, ob das hier schon hieß schon so, glaube ich. Ne? Also ja, dieses Riesen Open, ne, und hatte da seinen großen Durchbruch und der hatte noch ein Elo, was weiß ich, 2,5 irgendwas gehabt, aber der war schon noch
nicht
viel besser.
Noch nicht mal.
Ja, ja. Also war schon viel besser. Der hatte damals schon ein bisschen was dazu gewonnen. Naja, auf jeden Fall, ne, also der war auch super nett und auch für das Alter unglaublich gut. Also als Person schon, ne? Da habe ich gedacht, oh, okay. Ne, weil du kannst ja, ein 15-Jähriger, das kann ja auch so ein Kind sein und das war der nicht, ne? Sondern schon sehr, sehr reif und er hat auch sofort verstanden, als er, wir müssen ein bisschen langsamer machen und so, hat er das sofort verstanden, ne? Und worum es da geht, dass nicht darum geht, dass er da irgendwie eine Show abzieht, sondern ne, dass er sich auch so ein bisschen vernünftig präsentiert in dem Sinne. Ne? Das war schon richtig gut. Also hat er viele nette Co-Kommentatoren auch. Ne? Also der netteste war Arthur Yusupov, ne? Also der russisch-deutsche Bär, ne? Irgendwie vor kurzem mal 65 geworden. Ne?
Ja, ja.
Arthur ist so klasse. Der hat auch natürlich, das war so auch so lustig, wenn wir da kommentiert haben, weil er ist ja nicht so technikaffin, ne? Und ich musste dann immer die ganze Technik machen, ne? Also er hat mir dann immer gesagt, wo ich die Maus hinbewegen soll. Ja, hier so F5 anmalen und so. War lustig, ne? Er konnte mit der Maus, er hätte es machen können, aber das war so ein bisschen wackelig alles, ne? Und naja, aber der war so nett, ne? Also ja, würde ich immer wieder gerne mit kommentieren, ja. Ja, da hast du wahrscheinlich auch mal öfter mit zu tun gehabt, ne? Also.
Arthur kenne ich schon so lange als Spieler auch. Es gibt eine lustige Geschichte mit Arthur. Es gibt eine Partie von mir in der Datenbank, die ich gewonnen habe. Und da haben mich so viele Leute schon auf angesprochen, ey, du hast mal gegen Yusupov gewonnen. Ja, aber was die natürlich nicht genau hingucken, das war das war ein Vierer-Simultan. Da hat er mal in Essen so ein Vierer-Simultan gespielt, gegen vier starke Spieler. Okay, im Simultan kann ich gegen ihn gewinnen halt. Ne? Das war keine normale Partie, das war total lustig. Und ich kenne ihn eigentlich super nett. Ne? Super nett und sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Aber ich habe jetzt nicht so viel mit ihm zu tun gehabt. Wir reden ab und zu, wir uns sehen, so, aber es ist jetzt nichts. Also beruflich habe ich mit ihm nie groß zu tun gehabt, nee. Zu Vincent vielleicht noch ein Wort von mir. Ich habe den ja auch schon, ich kenne den ja ein bisschen, ne, ein bisschen, ich will nicht übertreiben. Ich finde den sehr auch so nicht so super nahbar, aber er ist auch trotzdem nahbarer als so ein Carlsen. Er ist inzwischen auch deutlich professioneller geworden, so, ne? Aber wir können uns ganz normal kurz unterhalten, ist immer sehr professionell, aber auch sehr angenehm, finde ich immer. Grüßfreundlich und meistens ist ja sein Vater dabei und ich habe auch schon mit dem Vater häufiger gesprochen, aber das ist alles sehr professionell, aber auch sehr angenehm so. Ne? Und wie du sagst, er ist sehr früh erwachsen geworden, ne? Merkt man das deutlich weiter als Gleichaltrige natürlich in seinem Alter, gar keine Frage. Ja, das habe ich ja schon bei einem Interview mit ihm gehabt nach dem Gränke-Sieg damals, 2017 war das, glaube ich. Oder 18.
Ja, 18.
Ja, und dann habe ich, da war er 14, dann habe ich 20 Minuten mit ihm gesprochen halt, ne, und Interview, das war schon für einen 14-Jährigen damals schon erstaunlich weit, ne. Genau.
Ja, und
haben wir nur was Lustiges? Hast du nur was Lustiges?
Was richtig Lustiges?
Komm, du bist so bekannt, du bist ein Comedian. Komm, erzähl mal was.
Comedian. Ich guck mal, was ich hier noch so an an Stichworten habe. Moment, was habe ich noch? Habe ich noch was Lustiges? Also ich kann auch sagen, wer total nett ist, aber das ist wahrscheinlich auch jetzt überhaupt nicht überraschend, das ist Peter Leko. Der kommt auch immer schon im Kommentar irgendwie so rüber, ne? So als so positiv Schachverrückter, ne? Aber auch wirklich total nett. Der hat mal eine Veranstaltung gemacht hier für meinen Schachverein in Dienstlagen zu einem Jubiläum. Als Simultan war der, also als Simultangeber war der da. Und hinterher auch noch so in unserer, haben wir so ein Buffet gemacht, ne? Und dann hat er so ein bisschen so seine Storys so erzählt von WM-Match gegen Kramnik und seine Begegnung mit Fischer, ne? Das war super interessant, weil er auch viele Sachen gar nicht bekannt waren, ne? Aber gut, er hat sich da natürlich wohlgefühlt unter Bekannten und hat da so ein bisschen was erzählt. Sehr nett. Also Peter ist, kann man nichts Negatives zu sagen, glaube ich, ja, so.
Peter ist ein Unikum, ne? Peter ist ein Unikum, Unikat, also. Ich kenne niemanden, der so eine Schachbegeisterung hat. Wirklich.
Ja, genau. Also wenn der kommentiert, manchmal denke ich mir, ey, die Partie ist zwar vollkommen langweilig, hier passiert überhaupt nichts.
Ja, und bei ihm ist alles Drama.
Was ist denn hier los? Ne? Jetzt hat er gerade wieder irgendeine riesen psychologische Finte ausgemacht, ne? Und dann passiert da eigentlich gar nichts. Ne? Aber gut, ja, das ist ja auch gut. Ne? Also,
seine Wortwahl ist so geil, ne? Und immer dieses State of Shock, ne? Das war so zum Beispiel. Ne? Das ist so geil. Das ist echt, ich finde ihn einfach geil. Das ist einfach unikat. Diese Begeisterung immer für das Spiel, das ist der Hammer, er ist der Hammer. Er und seine Frau sind auch total lieb und total freundlich und immer gern gesehene Gäste auf allen Turnieren und so. Und ja, es ist schön, die dabei zu haben, immer definitiv. Ja. Das ist, in die Richtung geht auch Levon, ne? Levon Adonjan, ne? Ich weiß, ich habe mit dem ja schon ein paar Mal zu tun gehabt und der ist auch immer super, super freundlich, super nahbar und macht immer seine Witzchen, seine Mätzchen, kann man sagen. Ne? Also das ist echt lustig. Ist dir mal aufgefallen, dass er während den Partien immer so rumwackelt? Ne? Und
ja.
Weißt du, was das ist?
Nee.
Ich dachte, er hätte was mit dem Rücken.
Ja.
Ne, ist es nicht. Er meint, das wäre eine Macke.
Okay.
Ich habe ihn gefragt letztes Jahr und dann ich habe nichts mit dem Rücken. Das ist einfach so eine Macke. Er macht immer den hier, ne?
Ja, ich dachte, genau.
Ich dachte immer, er hätte was mit dem Rücken von wegen Nacken und so, ne?
Genau,
chronisch, hab ich auch mal gedacht. Und müsste sich dann halt immer so strecken und so, ne? Nö, das war eine Macke.
Es kann auch sein, dass es bei manchen, also ihm ist es offenbar dann jetzt bewusst, ne? Wahrscheinlich hat ihn das jemand auch mal gefragt oder so, ne? Aber vermutlich hat man selber auch so Macken, die man gar nicht mitbekommt, ne?
Boah, ich krieg meine Macken schon mit.
Ja.
Zum Beispiel schnallt sich mit der Zunge so hin und wieder. Sowas hier.
Aha, okay.
Oder bevor ich aus dem Haus gehe, gucke ich fünfmal nach, ob irgendwie alles, ob ich alles ausgemacht habe.
Also ja, gut, sowas, okay, da sind mir Sachen auch klar.
Das ist eine Standardmacke natürlich, ne? Das haben viele Menschen.
Ja, ich meine, so zum Beispiel Verhaltensweisen während der Partie, Weil da ist es ja auch nicht, das ist ja keine normale Situation. Ne? Du bist immer angespannt, wahrscheinlich nicht mit Puls 160, aber es ist ja keine Normalsituation. Und das kann ich mir schon vorstellen, ne? Dass man da irgendwie was macht, dass man gar nicht so klar ist. Ne? Das kann durchaus sein. Ja, haben wir noch was? Also ich hätte noch so ein, zwei Sachen. Also der bekannteste Spieler, den ich mal gespielt habe, da kann ich kurz erzählen, also der ist jetzt historisch bekannt, aber vielleicht vielen Jüngeren gar nicht mehr, das ist Tony Miles, den habe ich mal gespielt. Das war natürlich eine extrem coole Auslosung, ist auch natürlich schon lange her, weil Tony Miles ist 2001 verstorben.
Wo war denn
und,
das?
1997 in Groningen habe ich gespielt. Und also wer den jetzt gar nicht kennt, ne, das war der erste englische Großmeister in den 1970er Jahren und Miles war dann in dieser Phase Ende der 70er bis in den 80ern ja immer in den Top 10. Ne? Der war immer in der Lage, auch mal gegen einen Top-Spieler zu gewinnen. Ne? Also das war sehr starker Spieler und auch sehr origineller Spieler. Bekannt war der Sieg gegen Karpov mit E4, A6, wobei die Partie jetzt nicht besonders toll war, so irgendwie, ne? Aber das ist so ein Ding, was man dann immer so zeigt. Den habe ich in Groningen Open gespielt, was auch eine interessante Geschichte ist, so ein bisschen, wo man so sieht, wie die Zeit sich geändert hat. Ne? Das war 1997. Und da muss man sich mal überlegen, also Prä-Internet-Ära, ne? Damals hat man die Auslosung erfahren, indem man da musste man bei der Turnierleitung eine Telefonnummer anrufen und dann lief ein Band los und das Band hat die ganze Auslosung vorgelesen, dieses Open-Turniers, ne? Also mit 100 irgendwas Paarungen. Da musste man dann immer aufpassen, wann man dann dran kam, ne? In dieser Liste. Man wusste ja auch nicht genau, an welchem Brett man dann kommt, ne? Und ich musste dann zweimal dieses Band anhören, bis ich dann wirklich verstanden hatte, dass ich gegen Tony Miles spiele, ja? Und das war natürlich damals auch noch in der Telefonzelle. Es gab ja auch keine Handys. Also nicht, zumindest nicht für Leute, die jetzt nicht, weiß ich, x-tausend Mark hatten, ne? Also das war sehr abenteuerlich. Und ich habe auch chancenlos verloren. Und Partie ist leider verschollen. Ich habe mal versucht, die noch irgendwie wiederzufinden. Also habe mal auf Twitter gefragt oder so. Die weiß nichts Besonderes. Aber ich hätte gerne noch mal nachgeguckt, wie die gewesen ist.
Was ist mit Chess und, Gamescom?
Weiß ich auch nicht. Ich habe da mal wirklich irgendwie kam das Thema mal hoch und habe ich versucht, die zu finden. Nee. Irgendwie sind komischerweise von diesem Groningen Open, da sind ganz viele Partien weg. Also da sind einige Top-Begegnungen, ne? Die sind in der Datenbank. Ne? So damals gewann irgendwie, also Michail Gurevic war vorne, so ein paar auch heute noch bekannte GMs und diese Partien sind drin, aber so aus der Masse, weil ich war damals auch nicht weit vorne. Das war ziemlich am Anfang. Ich hatte einen ganz guten Turnierstart. Und Miles hatte wohl meine verloren oder so. Ich habe chancenlos verloren. Und der war aber sehr nett in der Analyse. Ich wusste jetzt auch nicht so, ich habe Papi dann gefragt, ob er noch gucken möchte. Damals war das ja sehr üblich noch,
ja.
Nach der Partie zu gucken. Und ja, der hat sich da sein Bierchen geholt und dann haben wir die Partie geguckt. Ne? Also, und war interessant auf jeden Fall.
Ne? Gut, in Holland sowieso, ne? Nach der Partie wird immer ein Bierchen, ne? Lecker Pilzchen und dann wird Partie geguckt.
Ja, genau. Also. Nee, das war eine schöne Erfahrung. Er ist ja dann sehr jung gestorben. Ne? Das habe ich auch nochmal, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ne? Der ist mit 46 gestorben. Ne?
Was?
Schon ein paar Jahre. Ja, der war 46.
Nur?
Der ist Jahrgang 55.
Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen.
Ja, der ist. Der ist Jahrgang 55, wenn ich mich nicht vertue.
Ja,
ich
merke
immer die Jahrgänge.
Das ist super früh.
Ja, also. Ja, der war. War immer, also hatte wohl wie starke Diabetes irgendwie. Das war so, aber ich glaube, das war nicht so ganz klar, was das genau war, wo der dann letzten Endes wirklich dran verstorben ist. Nee, aber das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, gegen so eine, ja, in dem Moment schon eine Legende sozusagen zu spielen. Ja, und sonst, ich hatte noch ein paar Begegnungen, wo ich jetzt nicht selbst gespielt habe, aber mit Kortschneu, ja, das war auch immer wieder interessant, ja, weil Kortschneu ja bekannt dafür war, seine Gegner so nach den Partien regelmäßig zu beleidigen, ne, egal ob wie die Partie ausgegangen ist. Und ja, das habe ich dann auch öfter dann live erlebt in der holländischen Liga. Ne? Also wenn Kortschneu gespielt hat und der spielte häufiger dann für Rotterdam, ne, und ja, da ist immer wieder irgendwas passiert, ne? Dass er da irgendwelche Dinger rausgehauen hat, ne? Und auch wirklich völlig, also ich meine, das ist immer unangebracht, ne? Aber auch dann oft auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, was ist denn hier passiert, ne? Also, Ne? Einmal war das, dann gewann er gegen den Gerhard Schäbler. Den kennst du ja auch noch gut, ne? Mittlerweile nicht mehr in Deutschland, aber wir spielten damals zusammen dann für die Mannschaft in Holland und Gerhard verlor gegen Kortschneu, ne? Natürlich eigentlich eine coole Sache, ne? Gegen so immer mal zu spielen, ne? Gerhard verlor dann irgendwie und hinterher hat Kortschneu ihm dann erzählt, ne? Also er könnte sich glücklich schätzen, normal würde er gegen so schlechte Spieler nur in Simultanveranstaltungen spielen, ne? Und dann geil war dann noch, also irgendwie Kortschneu bot Gerhard irgendwie einen Bauern an, den zu nehmen, ne? Und Gerhard hat den nicht genommen, ne? Und wenn man das sich angeguckt hat, ne? Also den Bauern nimmt kein Mensch, ne? Also unmöglich, ne? Also würde wir nie machen, ne? Und dann Kortschneu erzählt dann, ja, du musst den Bauern nehmen, so ein Patzerschach und so weiter, ne? Lächerlich, ne? Und so. Also es war absolut unmöglich und Gerhard war so sauer, ne? Die waren kurz davor, sich wirklich zu prügeln, ne? Aber der konnte ja den alten Mann jetzt auch nicht verschwarten, das ist auch absurd. Also die musste man dann so trennen, ne? Und dann war es dann vorbei, ne? Aber
wann war das? Das muss auch schon lange her sein.
Ja, natürlich. Ja, klar. Das war Mitte der 2000er. Die Partie wird man irgendwann noch finden, weil
20 Jahre.
Ich hab, ja, so 2000. 5, 6, 7 irgendwo
ja, muss da das gewesen Kortschneu sein. Ja, da war auch schon über 60, ne?
Ja, über 60.
Weit der über
war
60.
Weit über 70. Ja, Kortschneu ist Jahr 31 gewesen, ne? Also,
wow.
Der war weit über 70. Er war auch noch gut, ne? Der hatte über 2,5 deutlich, ne?
Krass, 2,5, ne? Und dann hat er den Schäbler einfach so, Schäblerinho einfach so weggehauen.
Ja, die Partie war ziemlich unklar eigentlich so, ne? Wobei, damals, es war nicht diese Phase, wo man direkt hinterher gibt man dann ins Handy ein und guckt mal nach oder so, ne? Ging ja nicht. Und naja, also auf jeden Fall war das unglaublich. Und ein paar Jahre später, 2011, da war es mal ganz knapp, da hätte ich auch fast gegen Kortschneu gespielt beim European Club Cup. Das hätte ich ja gerne mal gehabt, ne? Man verliert wohl und wird egal beleidigt, ne? Aber trotzdem wäre es eine coole Sache gewesen. Naja, kam aber nicht dazu.
Ach, ich find's lustig eigentlich so. Das ist ja nicht böse gemeint. Also gerade, die können nicht anders. Das ist ähnliches Beispiel ist Lev Gutmann, ne? Den kennt ja auch jeder in Deutschland so ein bisschen, der länger dabei ist. Der war immer total sauer, wenn er verloren hat nach der Partie, aber so eine Stunde später ging dann alles wieder. Und ich finde sowas harmlos.
Ja gut, Lev Gutmann kann ich auch noch kurz erzählen, ne? Das war auch sehr lustig, also lustig, peinlich, alles gleichzeitig, ja, aber ich glaube, das habe ich sogar in dem Podcast schon mal erzählt, also auf jeden Fall, das ist auch schon länger her, über 20 Jahre her auf jeden Fall, da spielte ich ein Schnellturnier in Kassel, war das, und zwar war das in so einer, heute würde man sagen, Shopping Mall, also praktisch so ein Einkaufszentrum.
Was sagte man damals?
Ich weiß nicht.
Einkaufsrevier?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, so ein Ding, wo halt auf jeden Fall in der Mitte, ne, so ein ganz breiter Durchgang war. Und dann hat man dieses Schachturnier gemacht, praktisch indem man so eine lange Reihe von Brettern aufgebaut hat, ne? Und da lief dann ein Schnellturnier, ne? Also es war praktisch eine riesen Reihe von Brettern, wo man aber nicht so durch konnte, ne? Also musst du dir vorstellen, wie so eine durchgezogene Linie von Tischen und Brettern, ja? Und irgendwann kam es zu der Partie und Achtung, Gutmann gegen Ali Habibi.
den kennt natürlich jetzt niemand, der zuhört, aber ja, ich kenne ihn natürlich.
Ja, ne? Also zwei spezielle Persönlichkeiten spielen gegeneinander. Ich weiß gar nicht, wie die Partie ausging. Auf jeden Fall wollten die sofort nach der Partie zum Faustkampf übergehen. Ne? Also anders, ne? So das Geile war natürlich nur, jetzt kamen die aber nicht aneinander ran, ne? Weil die ja diesen Tisch in der Mitte und du konntest nicht durch. Und dann versuchten die, um diesen Tischblock rumzurennen, ne? Um irgendwie. Völlig absurd. Dann hast du diese Schachspieler, die wild irgendwie in diesem Einkaufszentrum rumrennen und versuchen, sich gegenseitig zu verprügeln. Unfassbar. Also weil natürlich auch die Paarung allein schon war schon Wahnsinn, ne? Dass die überhaupt zustande kommt. Ne? Ah ja, okay. Also, ich glaube, das ist jetzt lustiger, wenn man die Personen kennt, was bei dem einen oder anderen ja nicht der Fall sein wird. Naja, so, hast du noch irgendwie ähnlich gelagert?
Nee, lass uns damit aufhören, das ist schon eine lustige Endgeschichte.
Gut, also beim nächsten Mal greifen wir wieder gerne Vorschläge auf, schlagt uns was vor für die nächste Runde. Vielen Dank.
Bitteschön, danke.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.